Gut. Moment, ich dope mich jetzt erst nochmal
hier. Ja, komm. Hau dir noch was rein.
Ja.
Heute gibt es eine lustige Folge.
Was gegen die Stimme machen.
gegen die Stimme, also. Ja, wenn ihr Marek nicht mehr hört.
Für die Stimme.
Dann haben die Tabletten
hab ich hier gar keine mehr.
So.
Etwas mitgenommen heute.
Lang ist her, endlich mal wieder im Studio, gell? Ich sehe dich.
Okay, fangen wir an.
Fangen wir an.
Fotopodcast.
Herzlich willkommen zu Fotopodcast Folge 43. Heute direkt aus dem Studio mit Marek.
Hallihallo.
Ja, und mir, der Michael. Hallo an alle.
Ja, Stefan stößt nachher auch nochmal dazu.
So ist es. Ja, und dann sind wir kurzfristig wieder zu dritt.
Und das wieder alles so ein bisschen mit Dateien hin und her schicken, sodass wir doch alle wieder beisammen sind.
Genau, also wir haben ein bisschen was aus vorbereiteten Produktionen, unter anderem etwas von einem Event, der noch gar nicht so lange zurückliegt.
Ja, der war genau hier in unserem Studio. Wir hatten ja vor etwas über einer Woche unseren Studio-Workshop gehabt. Hat richtig viel Spaß gemacht, oder?
Ja, war richtig gut. Also Hut ab.
Reaktionen von den Teilnehmern waren eigentlich auch ganz gut. Wir hatten hier mal so ein bisschen was über Lichtformer erzählt und hatten dann verschiedene Studio-Setups aufgebaut und hatten dann auch ein paar Kreativübungen gehabt. Du hast ein bisschen was über kreative Lichtführung auch erzählt.
Richtig, in unserem Darkroom.
Genau.
Aber es wollte sich niemand auspeitschen lassen.
Ja.
Ja, wir hatten auch diverses Strobes-Zubehör. Zum einen haben der ein oder andere Teilnehmer etwas mitgebracht und wir...
Strobes-Zubehör, eigentlich ein gutes Stichwort. Du hast da einen ganz guten Deal mit der Firma Valimax gemacht.
Ja, das war ganz cool. Also die Firma Fotowalser, auch bekannt unter Valimax, war so nett und hat uns zwei Strobes-Zubehör-Elemente aus dem aktuellen Sortiment zur Verfügung gestellt. Auch sehr neu, in der Hinsicht einmal einen Spot-Vorsatz für Systemblitze mit einer Halteschiene und Haltevorrichtung für den Blitz selber. Und Marek, das zweite hat dir ganz gut gefallen.
Oh, der Beauty-Dish. Ja. Da habe ich echt mit geliebäugelt.
Ja, so.
Vor allen Dingen, was ich ja echt spannend fand, war die Tatsache, dass der von den Aufsätzen her, dass du den wirklich dann auch im Studio einsetzen kannst.
Genau.
Also die haben quasi, muss man sich das so vorstellen, dass sie den Winkel hatten, den man vor seinen, oder quasi so auf den Neigeadapter setzt. Und dort vorne hatte man dann quasi einen Adapter drauf, mit dem man eigentlich auch die normalen Lichtformer aus dem Studio, also zumindest die Modelle, die wir benutzen, konnte man davor schrauben. Und damit das Ganze eben nicht so schwer wird, hatten die uns einen kleinen Beauty-Dish mitgeliefert. Und das fand ich mal echt sensationell. So für Shootings draußen, das fand ich schon echt gut.
Sozusagen das Studio-Equipment für das Beauty-Shooting zum Mitnehmen für die Strobisten. So können wir es doch nennen.
Ja, wir hatten das ja auch als Setup aufgebaut gehabt. Hier und das hat eigentlich auch ganz gut gezeigt, wie man das dann auch draußen einsetzen kann. Also das fand ich echt spannend. Das hat mir ganz gut gefallen. Und danke nochmal an die Firma Valimax, dass sie uns das quasi geliehen haben, dass wir das hier mal zeigen konnten. Und ich denke, das war für alle ein ganz gutes Erlebnis zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten und was kann man da auch benutzen. Und ja, vielleicht überlegt sich der eine oder andere jetzt da in der Richtung da noch ein bisschen aufzurüsten.
Ja, durchaus empfehlenswert. Schaut es euch mal an. Einen Link können wir euch in die Shownotes mit reinsetzen.
Ja, und das machen wir natürlich dann gerne.
Genau. Lasst euch überraschen. Wirklich funktionelles Zubehör. Ja, abgesehen davon haben wir nicht nur was von Valimax gehabt. Wir hatten auch eine kleine Bastelstunde, gell?
Genau. Das würde ich eigentlich auch mal anregen, so als Thema jetzt generell mal in den Podcast mit aufzunehmen. Also wir haben hier so ein bisschen mit Lichtformern gebastelt. Das können wir auch dann mal als Basteltipp vielleicht für die nächste Folge mal vorbereiten, dass wir da eine kleine Bauanleitung uns zusammenknipsen. Das war im Prinzip wie ein kleiner Bouncer-Aufsatz mit Folien, die man dann immer wechseln konnte. Wobei, das wäre wirklich dann spannend für die nächste Folge, weil Ich erinnere mich an den Stefan, der mich dann ab und zu immer angerufen hat und bald verzweifelt ist bei dem Einkauf der Folien. Also das war gar nicht so einfach, wie es zunächst erstmal geklungen hat. Okay, aber das machen wir mal, bereiten wir für die nächste Folge mal vor. Und falls ihr noch irgendwo Bauanleitungen habt, wie man Lichtformer vielleicht selber bauen kann für externe Blitze oder für Blitze im Studio, dann schickt uns das doch mal. Dann können wir vielleicht da auch mal ein bisschen was zusammentragen. Ich denke, das ist für jeden spannend.
Ja, also da sind wir für alles offen und möchten natürlich das Ganze dann den anderen Hörern auch zur Verfügung stellen. So können wir vielleicht einen kleinen, ja, eine kleine Plattform zum Do-it-yourself-Workshop untereinander auf die Beine stellen.
Genau. Wir hatten auch ganz viele Rückmeldungen gehabt. Die Bilder wurden ja zum Teil bei Flickr mit reingestellt in unsere Flickr-Group. Da könnt ihr euch auch nochmal umschauen und vielleicht auch noch ein paar Kommentare geben. Hab da auch schon ein paar geschrieben, so ein bisschen als Rückmeldung zu den einzelnen Posen und Setups. Wobei sich, glaube ich, herausgestellt hat, dass für viele das Posieren auch nochmal eine Herausforderung ist und so die Kommunikation zu den Models. Vielleicht sollte man da auch nochmal einen separaten Workshop mal dazu machen. Ich denke, das wäre auch nochmal ganz spannend. Das
ist genau der Bereich, der sehr oft ja auch unterschätzt wird.
Also wir haben da verschiedene Rückmeldungen gekriegt und unter anderem hat uns auch der Andreas zurückgemeldet. Der hat uns zum einen, was ich total klasse fand, einen Link auf seinen Blog geschickt und hat da ein bisschen was auch über den Workshop reingeschrieben. Das ist www.blitzdings.info. Das werden wir auch mal verlinken. Das fanden wir total klasse. Vielen Dank dafür. Und hat dann ja ein bisschen was über den Workshop geschrieben und unter anderem, das fand ich jetzt nochmal ganz spannend, weil ich denke, das passt so zu unserem nächsten Thema, hat er geschrieben, ich denke, inzwischen hat sich alles etwas gesetzt und ich würde am liebsten losrennen und das Ganze zu vertiefen. Doch woher nehme ich auf die Schnelle einen studiotauglichen Raum und Models wachsen leider auch nicht auf den Bäumen? Ja, lieber Andreas, mit dem Thema Strobist-Fotografie kann man natürlich auch prima irgendwo draußen fotografieren, zum Beispiel in Bahnhöfen, Parkhäusern oder im Wald oder ja, da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und zum Thema Models hätten wir vielleicht auch noch einen kleinen Tipp für dich. Es gibt die sogenannte Modelkartei und da gibt es sowas, das nennt sich Time for Photos,
ja, Michael. Also da habe ich mich jetzt auch vor kurzem angemeldet und ihr werdet in den nächsten 2 bis 3 Monaten auch einen genaueren, detaillierten Erfahrungsbericht darüber erhalten. Aber schon mal soweit vorab. Andreas, hier hast du die Möglichkeit, wenn du dich anmeldest als Fotograf, zum einen erstmal über eine Übersendung des Personalausweises, eines Gewerbescheins oder über Freunde, die dich kennen, die bestätigen können, dass es dich tatsächlich gibt, deine Echtheit zu beweisen, deine Bilder dort auszustellen und dort unter den Models, die dort angemeldet sind, und das sind Hobby-Models, sehr ambitioniert zum Teil, bis zu professionellen Models, die auch die dementsprechend Setcards haben, hier anzutreffen und gegebenenfalls mit dem einen oder anderen Mädel aus deiner näheren Umgebung einen Fototermin vereinbaren kannst. Hier dann auf Time for Pictures Basis, das heißt ohne Bezahlung, dafür natürlich Verwendungszwecke für dich selber persönlich, nicht kommerziell. Aber man kann auch das ein oder andere Model antreffen, mit dem man durchaus eine Kampagne schießen kann.
Ja, hierbei einfach nochmal spannend, diese Time-for-Photo-Geschichte nutzt natürlich nicht nur den Fotograf, sondern eben auch den Model. Und insofern diejenigen, die da anfangen, die sich da ein bisschen vielleicht was nebenbei verdienen wollen und da ihre Setkarte in diese Kartei gesetzt haben, versuchen natürlich auch Erfahrung zu sammeln. Und insofern kann das eine gute Kombination sein, darüber, dass sie noch nicht eben antreten und dafür Geld nehmen, sondern erstmal über diese Time-for-Photo-Geschichte Erfahrung sammeln und dann eben auch mit Fotografen, die eben selber noch Erfahrung sammeln wollen, dann zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich, denke ich, eine Sache, die so, ja, ganz gut ist. Ich habe auch mal kurz reingeschaut, da waren hier aus der Umgebung waren auch einige, haben überlegt haben, für irgendwelche Testschüsse oder so dann auch mal ja, da vielleicht ein oder andere Model mal einzuladen.
Ja, und da gibt es ja noch, also denke, neben den Models, die...
Kann schon ganz hilfreich sein.
Das stimmt, ja. Selbst da habe ich auch schon mal das ein oder andere kontaktiert, auch dann auf letzten Drücker für unseren Workshop, was aus über diese Schiene leider nicht geklappt hat, war aber auch so kurzfristig.
Das ging in die Hose.
Freitagnachts um 12 für Samstagmorgens.
Muss man schnell jonglieren.
Sehr schwierig. Aber nicht nur Models trifft man dort, Andreas, sondern natürlich auch weitere Fotografen, Visagisten und auch Agenturen.
Ja, und das Visagisten finde ich ganz interessant, weil bei einem Shooting, wenn ihr dann wirklich mal ein bisschen in die Tiefe geht, das Make-up ja wirklich das A und O ist. Und je besser das Make-up ist, desto leichter fällt es euch dann nachher auch in Sachen Ausleuchten, Thema Reflektieren, überhaupt so dieser ganze Make-up-Aufbau, dass das dann vom Licht her dann auch passt. Und wenn ihr da ein bisschen in die Tiefe gehen wollt, dann hilft euch das natürlich ungemein.
Ja.
Und das fand ich auch nochmal echt spannend, weil da kommt man ja so relativ schwierig ran.
Das stimmt, ja. Und ich sag mal, auch durch ein gutes Make-up werden Hautunreinheiten überdeckt und ihr habt auch in der Nachbearbeitung weniger Arbeit.
Genau.
Gut. Aber eins noch, und da kommen wir dann auch auf deine Frage, woher ein Studio nehmen. Auch die kann man dort antreffen. Vermiet, Leihstudios, alles das trifft man auch dort an, aus den verschiedensten Regionen. Einfach mal gucken. Ich denke, da kann man für kleines bis großes Geld, je nachdem, wo man fotografiert, wie lange und welche Ausstattung das Studio bietet, dann auch eine Möglichkeit finden, mal in ein Studio reinzukommen.
Ja, das hört sich echt spannend an. So, jetzt haben wir noch mal ein paar Live-Stimmen aus dem Workshop. Band ab.
Hallo, liebe Hörer, wir befinden uns live. Hier gehen schon die ersten Entdeckungen. Wir befinden uns live auf dem Fotopodcast-Workshop im Februar 2010. Und der Workshop neigt sich dem Ende und hier sind Leute schon fleißig am Bilder raussuchen und ein bisschen bearbeiten. Und ich frage einfach mal, Tino, wie hat's dir gefallen?
Mir hat's super gut gefallen. Ich habe heute wieder furchtbar viel gelernt, vor allen Dingen in Bezug auf Fotoequipment und Ausstattung, dass es wirklich nicht darauf ankommt, wie viel man hat, sondern dass man wirklich weiß, was man braucht, um gute Fotos zu machen und dass nicht allein das teure Objektiv entscheidend ist, sondern vor allem ein guter Lichtaufbau und dass man da mit wenigen Mitteln und beispielsweise nur einer Lampe oder einem Blitz und einem gescheiten Reflektor wirklich ganz tolle Effekte erzielen kann. Und da habe ich heute eine Menge Erfahrung gesammelt.
Du bist ja auch derjenige, der uns auf die Yongnuo-Blitze gebracht hat. Und jetzt hatten wir heute hier 3 oder 4 dabei. Sag noch mal so kurz deine Erfahrung mit den Blitzgeräten. Du hast den tollen Trailer gemacht, wo du uns einen Test geschickt hast per Audio. Wie haben sie sich denn heute hier im Einsatz bewährt?
Das kann ich leider nicht sagen, weil ich mich vor allen Dingen in der Dunkelkammer befunden habe. Das war der Raum, der komplett schwarz gestrichen war und wo wir auch dann im Low-Key-Bereich gearbeitet haben, und um mich halt da weiter zu spezialisieren. Aber da müsstest du mal die anderen fragen, die da bei den Strobe-Skits gearbeitet haben.
Okay, man kann leicht den Überblick verlieren bei so vielen Sets und Leuten. Und ich hänge mich jetzt einfach mal hier rein, der Andreas, das erste Mal bei uns gewesen. Andreas, wie hat es dir gefallen? Was war das Beste heute?
Super klasse. Also ich bin echt super begeistert. Am besten gefallen hat mir eigentlich erstens mal die Atmosphäre hier im Workshop, und von den Themen her fand ich die Lichtführung und die Strobist-Workshops fand ich super klasse, hat mir echt viel weitergeholfen.
Dankeschön, viel Spaß noch beim Bearbeiten. So, Manfred, Serientäter, wir freuen uns immer, wenn du wiederkommst. Was war heute das Beste für dich auf dem Workshop?
Für mich war das Beste, dass ich gesehen habe, wie einfach man eigentlich mit den Strobus-Kids arbeiten kann, wie schön man auch mit wenig Mitteln, sage ich mal, gut ausleuchten kann und wirklich klasse Fotos machen kann.
Du hattest deine Tochter dabei und ich muss dir ein Kompliment machen. Sie hat als Model gedient, sie hat das super gemacht und perfekt. Und wie fühlt man sich als Papa dabei?
Ja, ich hatte gehofft, dass ihr das Spaß macht, weil sie so einer der größten Fans so Model-WG und ähnliches ist. Und wie ich sie gefragt habe, ob sie mitkommen will, war sie auch sofort Feuer und Flamme, das mal auszuprobieren.
Super, und du kriegst jetzt hunderte von tollen Bildern von deiner Tochter gratis nach Hause geliefert.
Ich sammle gerade die ganzen Fotos ein, um mal wirklich die schönsten rauszuziehen. Das sind tolle Fotos bei, muss ich ehrlich sagen.
Prima, und Dankeschön. So, jetzt gehen wir nochmal dahin, wo noch fleißig geshootet wird. Und ich drängel mich einfach mal rein, Michael und Björn. Wie weit seid ihr denn hier hinten beim Rockstar-Shooting?
Unser Rockstar-Shooting, ja, nähert sich dem Ende. Carsten ist jetzt als letzter dran und unsere zwei Models Carina und Monika, die haben super mitgearbeitet. Macht richtig Spaß, als wenn sie schon ewig gemacht hätten. Danke natürlich auch an unsere Visagistin, die vorhin da war. Make-up-Artist jetzt. Entschuldigung.
Kleiner Unterschied wahrscheinlich.
Ja, hat sich in der Hinsicht weitergebildet und wir sind super zufrieden. Ich finde, es macht uns zumindest auch als Workshop-Leiter unheimlich viel Spaß. Und ich war gerade dabei, mal Björn zu sagen, ob ihm denn bewusst ist, dass er, Manfred, die beiden Workshop-Teilnehmer sind, die bisher bei allen Workshops mit vor Ort waren, vom ersten bis heute dem dritten.
Björn, das ist natürlich eine coole Leistung und ich bedanke mich gleich nochmal bei dir. Du hast die Pizza heute springen lassen, vielen Dank. Und wieder wie immer, was hat dir heute gut gefallen, dass du nochmal gekommen bist?
Ja, also ganz zu Anfang erstmal vielen Dank an euch, dass ihr mich überhaupt so lange ertragen habt.
Es macht immer Spaß mit dir.
Nee, also ich fand es total spannend bei euch. Mich hat es jetzt angespornt, mal was ein bisschen über Licht zu erfahren. Haben wir heute reichlich gemacht, denn da bin ich absolut planlos, muss ich von vornherein sagen. Ich habe mir einen Blitz gekauft und wie ganz zu Anfang, als ich mir eine Kamera gekauft habe und keine Ahnung hatte, habe ich jetzt auch wieder keine Ahnung gehabt mit dem Blitz. Drum bin ich wieder hier gelandet und ihr habt ja halt das Thema angeboten. Und da haben wir selber ziemlich viel gemacht. Wir haben ja zu Anfang hinten im High Key uns ein paar Sachen mal aufgebaut, so die Grundsetups, die man so mal einfach gesehen haben sollte. Die haben wir uns angesehen und dann haben wir natürlich auch hier hinten im dunklen Bereich mal ein bisschen was uns anschauen können. Und so grundsätzlich halt auch so Strobist einfach mal ausprobieren können mit so Kleinigkeiten, die wir gebastelt haben in unserer kleinen Bastelstunde. Einfach mal so ein bisschen diffuses Licht vielleicht zu erzeugen mit so einem Blitz, dass wir da einfach mal ein bisschen was machen können und ja, dass wir da ein bisschen Erfahrung sammeln können.
Prima. Es hat auch wirklich wieder viel Spaß mit dir gemacht. Du bist ein super Teilnehmer. Dankeschön.
Danke euch.
Hier geht's noch weiter. Ich kann jetzt stören, der Carsten ist noch am Fotografieren, aber der Thorsten steht hier rum. Da. Hallo Thorsten, du warst erstmal heute bei uns. Wie hat's dir gefallen?
Sehr gut. Also ich fand's super von der ganzen Organisation, von der Versorgung, was wir alles hatten. Wir hatten ein paar tolle Models und wie gesagt, drei Leute, die uns den ganzen Tag da begleitet haben und man konnte immer jemanden fragen. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, nicht ins Objektiv erstmal zu investieren, sondern eher mal einen Workshop. Man sieht so viele Sachen, so viele andere Ausrüstungssachen, kann ich nur jedem empfehlen, bringt mehr als lange Surfen fürs nächste Objektiv.
Vielen Dank. Was glaubst du, war heute dein bestes Bild? Welche Einstellung, welches Setup hat dich am meisten fasziniert?
Also ich glaube, das Beste ist mir gelungen zum Thema Porträt. Indem ich halt einfach das Model diesen Schirm genommen habe, das Model diesen Schirm genommen hat und also da glaube ich ist mir das beste Bild gelungen, indem sie einfach den Schirm aufgespannt hat und einfach zweckentfremdet und dadurch eine ganz interessante Lichtsituation entstanden ist. Ich glaube, das war mein bestes Bild heute.
Das hat mir auch gut gefallen. Also der goldene Reflektorschirm sozusagen nicht als Reflektorschirm, sondern als Regenschirm getragen und von unten reingeblitzt, war ein super Effekt, klasse Idee. Vielen Dank.
Bin bestimmt nicht das letzte Mal bei euch gewesen.
Das freut uns besonders. Ich drängel mich kurz ins Set zu den Models. Kannst du noch, Carina?
Ja.
Grinsstarre?
Nee, wir machen ja total viel Unterschiedliches. Also es ist ja nicht nur Lächeln. Wir haben heute eher den arroganteren Ausdruck und das böse Gucken geübt.
Okay, noch weiter mal.
Ja, vielen lieben Dank an Stefan, der ganz fleißig mit dem Mikro unsere Teilnehmer interviewt hat und natürlich auch an die Teilnehmer.
Ja, der ist immer mal so zwischendurch durchgeschlichen und hat mal ein schnelles Interview gemacht.
Beim Arbeiten
gestellt. Sah schon echt lustig aus.
Ja, also ihr seht, der Workshop wurde positiv angenommen und wir sind schon gedanklich in der Vorbereitung eines Workshops im Herbst. Vorher gibt es noch ein Hörertreffen, das kennt ihr bereits aus dem letzten Jahr. In der nächsten und kommenden Folge werden wir euch noch den genauen Termin nennen. Wir können euch aber schon verraten, wo es hingeht, Marek. Komm.
Yeah, meine Stadt, Berlin. Yes. Werden wir nochmal mit dem Marc uns austauschen und ja, komme ich auch endlich mal wieder nach Berlin. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Berlin, ich finde, Berlin ist immer eine Reise wert. Ich habe schon etliche Tipps jetzt über Fotolocations dort auch erzählt. Und ja, da geht mir immer das Herz auf.
Ach ja, ich freue mich schon drauf. Also, wird wieder was ganz Nettes. Hörertreffen, ganz ungezwungen, einfach Smalltalk. Es ist kein direkter Workshop, sondern kennenlernen, miteinander reden.
Kennenlernen und Nikon lernen?
Ja, vor allem kennenlernen. Haben wir doch gerade die Überleitung in das nächste Thema.
Ja.
Gell, denn Canon hat ab und zu auch mal etwas nachzubessern. In dem Fall wird die Firmware der EOS 500 auf die Version 1.1.0 aktualisiert. Das Ganze gibt es seit gut anderthalb Wochen auf der Canon-Seite zum Download. Hier werden im Endeffekt zwei Fehlerquellen behoben. Zum einen hat man die Stabilität der Kamera während Live-View-Aufnahmen verbessert. Hier konnte es vorkommen, dass der Spiegel nicht richtig hochgeklappt ist und der Bildschirm schwarz blieb. Zum anderen, das dürfte zumindest unseren deutschsprachigen Hörern nicht weiter schwer ins Gewicht gefallen sein, werden kleinere Fehler in den Menüsprachen Englisch, das dürften noch viele von euch verstehen, Schwedisch, hier wird es schon kleiner, und Arabisch korrigiert. Ja, die Firmware steht zum Download bereit, eine genaue Installation.
Könnte schwierig werden auch bei IKEA-Fotografie oder irgendwie sowas.
Was? IKEA-Fotografie.
Okay.
IKEA-Fotografie, ach, Schwedisch, ja. Okay. Ja, die Firmware steht bei Canon zum Download bereit und auch eine Installationsanleitung wird euch hier bereitgestellt. Solltet ihr euch das selber nicht zutrauen, könnt ihr euch bestimmt an den Fachhändler des Vertrauens wenden. Er kann euch da sicherlich weiterhelfen.
Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Also es sind auch noch weitere Updates, ich glaube von der D3, da ist auch noch ein Update rausgekommen. Das lohnt sich wirklich, da mal hin und wieder auf die Webseiten zu schauen und zu gucken, ob bei der Kamera, die ihr habt, da was Neues rausgekommen ist. Und das ist wirklich eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, wenn ihr es euch nicht zutraut, dann geht ihr einfach zu eurem Kamerahändler. Aber in der Regel sind das einfach zwei Dateien, die ihr euch runterladet, auf eine neu formatierte Speicherkarte zieht und dann innerhalb eures Menüs auswählt und dann läuft das eigentlich von alleine. Wichtig dabei ist, dass der Akku vollgeladen ist, weil das dauert ein paar Minuten. Wenn euch in der Zeit der Akku abschmiert, dann habt ihr wirklich ein Problem. Aber ansonsten geht das eigentlich relativ easy. Und ja, sollte man durchaus hin und wieder mal machen.
Ja, und auch der ein oder andere unter euch, der vielleicht ein älteres Kameramodell hat und der Meinung ist, dass es dafür keine Updates mehr gibt. Das stimmt nicht immer. Schaut trotzdem mal nach. Erst vor ungefähr zwei Monaten kam noch ein Update für die 20D raus von Canon und die ist ja nun wirklich schon ein paar Jährchen alt. Also immer mal gucken, aufgrund der neuesten Neuerungen und technischen Verbesserungen der Kameras fallen ab und zu auch mal kleine Updates für die älteren Modelle ab. Wunder dürft ihr keine erwarten, aber es ist lohnenswert.
Ja.
Ja gut.
Ja, jetzt haben wir wieder was Neues vom Stefan, der ist ja unser Experte, was Kinderfotografie angeht.
Ja, aber in dem Fall würde ich fast sagen, wir haben ihn in die Wildnis geschickt, oder?
Ja, es klingt auf jeden Fall so. Klingt schon so ein bisschen wie im Dschungel.
Ja, gut.
Und zwar war er im Dschungel des Kinder-Playlands. Und er erzählt jetzt mal ein bisschen, mit welchen Herausforderungen man dort kämpfen muss. Band ab.
Hallo, liebe Fotopodcastler. Ich melde mich heute von einem Trip in ein Indoor-Playland. Und ich bin hier mit vielen Kindern und Familien und ich versuche, die spielenden Kinder zu fotografieren. Das hat einige Schwierigkeiten. Und zwar, die erste große Schwierigkeit ist das Licht. Licht ist für Fotografen immer das Wichtigste. Das Licht ist A, nicht hell genug oder nicht in der Menge genug vorhanden, um kurze Verschlusszeiten auszulösen, sodass ich hüpfende Kinder, rennende Kinder einfangen kann. Und B, es ist ein Mischlicht, wie so häufig leider. Das heißt, es gibt immer wieder Oberlichter, wo Tageslicht hereinkommt. Und dann gibt es aber eben auch ganze Menge Neonröhren, die ein deutlich kühleres Licht produzieren als das Tageslicht. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich im Indoor-Playland war. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Neonröhren nicht alle die gleiche Farbtemperatur abgeben, weil da hängen Hunderte, die sind nicht alle gleich alt und im Laufe eines Lebens verändert sich die Lichttemperatur einer Leuchtstoffröhre, sodass wir doch ein nettes Mischlicht zusammen haben und auf jeden Fall auf den Weißabgleich schauen müssen. Wenn wir keine manuellen Einstellmöglichkeiten haben beim Weißabgleich, dann schauen wir als erstes mal, welche Varianten kämen zur Auswahl von den vorgefertigten. Da haben wir einmal die Automatik natürlich. Würde ich als erstes probieren. Manchmal funktioniert das ganz gut. Und ihr könnt es ja auf dem Display hinten euch anschauen, wenn die Farben einigermaßen stimmen, wäre die Automatik schon mal eine Basis. Ansonsten würde ich schauen, wie funktioniert es mit dem Kunstlicht-Leuchtstoffröhren-Preset. Das wäre auch eben eine Variante zu schauen und dann zu vergleichen, Automatik oder dieses Kunstlicht. Was anderes habt ihr nicht als Möglichkeit, wenn ihr nicht ins Manuelle gehen könnt. Im Manuellen könnt ihr dann entweder die Kelvinzahl einstellen oder Testfotos machen, mit einer Graukarte arbeiten, mit all diesen Sachen, um den bestmöglichsten Weißabgleich für die Lichtsituation hinzubekommen. Aber das geht nur, wenn ihr in der Regel eine Spiegelreflex oder eben eine bessere Kompaktkamera habt. Ja, haben wir den Weißabgleich so, dass er uns ganz gut gefällt, haben wir das Problem der sich schnell bewegenden Kinder. Also, hier gibt es nur die Möglichkeit kurze Verschlusszeiten. Zum Beispiel war hier bei mir mehrere Aufnahmen mit einem Trampolin und da braucht man dann extrem kurze Belichtungszeiten. Also, da sollte es schon eher Richtung ein Tausendstel oder ein Fünfhundertstel gehen, sodass ich sicher bin, dass ich die Action auch einfangen kann. Hierfür brauche ich entweder ein lichtstarkes Objektiv oder ich muss die ISO-Zahl nach oben stellen. Meistens ist es eben eine Mischung aus beidem und selbst mit dem 70-200-2.8 habe ich noch 1250 ISO gebraucht an der D90, um einigermaßen auf eine Auslösezeit zu kommen, dass ich das einfangen konnte. Hier gibt es dann eben Grenzen für die Kompaktkameras, die in der Regel sehr, sehr rauschen in diesem Bereich und auch nicht so lichtstarke Objektive haben. Aber oft gibt es sowas wie ein Sportprogramm und ich würde in diesem Fall das Sportprogramm wählen, denn das sorgt für die kürzeste Verschlusszeit, die möglich ist. Letzte Frage noch, was mache ich mit einem Blitz? Blitzen kann ich natürlich, wenn ich nah genug herankomme. Aber oft sind diese Spiellandschaften ja auch recht weitläufig. Oder beim Trampolin komme ich, je nachdem wie das aufgebaut ist vom Fangnetz und wie es belegt ist, noch von anderen Leuten auch nicht nah genug ran. Und dann muss ich den Blitz besser ausschalten. Denn was ganz wichtig ist, viele, viele Fotos machen, also Serien machen. Auch mit Kompaktkameras. Denn es wird das eine oder andere eben gut dabei sein. Von 10 kommt ein gutes raus. Das wäre ein super Schnitt und dann heißt es eben Bilder, Bilder, Bilder. Der Blitz, gerade bei einer Kompaktkamera, würde hier natürlich die Bildwiederholfrequenzrate dramatisch nach unten fahren, weil er muss immer nachladen. Also in dem Fall ISO ganz hoch, hier Sportprogramm einschalten und da ist es dann so, dass die Kamera in der Regel automatisch auch die Serienbildfunktion einschaltet. Okay. Das ist ein kleiner Erfahrungsbericht aus dem Indoor-Playland. Vielleicht kommt der eine oder andere ja nochmal in diese Situation und kann dann ein bisschen auf diese Tipps achten. Tschüss!
Ja, danke Stefan.
Ja, Marek. Stefan hat uns einen Live-Bericht zur Verfügung gestellt und du warst anderweitig kreativ und stellst unseren Hörern eine ganze Menge kleinerer Finessen zur Verfügung.
Genau. Wir haben mal auf unserer Webseite etwas wieder für euch zum Download bereitgestellt. Und zwar, wie gesagt, hatte ich ja ein bisschen an Lightroom rumgearbeitet und mir ein paar Presets gebaut. ich habe so eine ganze Reihe an Presets, die ich ja so auf der Seite habe und wo ich hin und wieder immer mal gucke, um mir mal einfach, sagen wir mal, andere kreative Ideen zu holen. Wobei man sicherlich bei diesen Presets immer dann noch mal ein bisschen nachschrauben kann und sollte. Aber was ist jetzt ein Preset? Also, es gibt bestimmte Dateien, die man sich aus dem Internet runterladen kann. Das sind eben diese Lightroom-Presets oder Vorlagen. Und die kann man dann anklicken und man hat zum Beispiel ein Schwarz-Weiß-Bild oder ein Sepia-Bild oder eine bestimmte Einstellung, die irgendjemand für gut befunden hat und öfter nimmt und sich eben als eine Vorlage abgespeichert hat. Die kann man dann nachher exportieren und kann dann sagen und kann sie eben der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ich habe das jetzt mal mit zwei Presets gemacht und wir haben die auf unserer Webseite, wie gesagt, zur Verfügung gestellt. Die könnt ihr euch dort runterladen unter Fotowissen. Scrollt ihr einfach ganz runter und da steht Lightroom Presets zum Download. Das steht einmal High-Red Color Key. Das ist im Prinzip eine Einstellung, die ihr nehmen könnt, wenn ihr ein rotes Color Key haben wollt. Das heißt, es ist schwarz-weiß und nur die roten Farben bleiben erhalten. Das hatten wir auch schon mal vorgestellt, wie das in etwa funktioniert. Und ich würde sagen, das ist relativ gut, wenn ihr einen hellen Hintergrund habt. Wobei, man muss das einfach mal ausprobieren. Das geht auch durchaus bei dunklen Hintergründen oder draußen in der Natur funktioniert auch. Und dann haben wir ein bisschen einen abgefahrenen Voreinstellungen genommen, die haben wir Crunch genannt und da könnt ihr auch einfach mal schauen, das sind so ein bisschen abgefahrenere Farben, wo man einfach mal ein bisschen mitspielen kann. Wie gesagt, ich finde sowas recht hilfreich, weil man einfach, man hat irgendwann so seine Dinge, die man gemacht hat und man kann dann einfach mal gucken, wie könnte man es denn noch machen und einfach mal durchschauen, was noch so einigermaßen gut aussehen könnte. Wobei ich es dann dabei immer spannend finde, mir dann auch anzuschauen, wie die Veränderungen sich jetzt oder wie die Einstellungen sich verändert haben bei Lightroom. Das kann man dann einfach sehen, seitlich an den Einstellreglern, was hat sich jetzt wohin verschoben, dann auch mal zu gucken, warum sieht das Bild jetzt so aus, wie es aussieht. Wie bekomme ich jetzt diese Presets, die ich mir runtergeladen habe, wie bekomme ich die jetzt in Lightroom? Ihr geht wie folgt vor. Ihr öffnet Lightroom, geht in das Entwickeln-Modul und auf der linken Seite habt ihr dann diesen Reiter Vorgaben. Dann habt ihr oben einmal Lightroom-Vorgaben, das heißt, das sind Vorgaben, die sind eigentlich schon bei Lightroom enthalten, die habt ihr von der Software schon mitgeliefert. Und dann darunter gibt es Benutzervorgaben. Da sind im Prinzip alle Vorgaben, die ihr euch vielleicht mal irgendwann gespeichert habt oder ihr könnt dort eben noch welche importieren. Und dazu geht ihr auf das Wort Benutzervorgaben und klickt mit der rechten Maustaste darauf. Dann erscheint so ein Feld, da steht einmal neuer Ordner und importieren. Ihr klickt auf importieren und dann könnt ihr eben eure Festplatte durchsuchen und sucht den Speicherort eurer, hallo, Sie haben eine Nachricht, den Speicherort eurer Vorlage und könnt ihr dann eben auswählen und schon habt ihr sie in Lightroom importiert. Eigentlich relativ einfach. Und genauso könnt ihr eure Einstellungen, die ihr irgendwann mal gemacht habt, wo ihr sagt, hey, das benutze ich öfter, das finde ich total klasse, geht ihr auf dieses kleine Plus, was neben den Vorgaben ist und schon habt ihr eure Vorgaben gespeichert. Könnt ihr einen Namen dafür vergeben und habt das eben gespeichert. Wenn ihr euch für solche Sachen interessiert, dann gibt es diverse Links im Internet, wo ihr euch vorgegebene Presets herunterladen könnt. Gebt einfach mal bei Google Lightroom Presets ein und dann bekommt ihr wirklich eine ganze Latte von Links, bei denen ihr die kostenlos runterladen könnt. Ja, also ich finde das, wie gesagt, ganz klasse, weil man einfach mal so ein bisschen kurz drüber schauen kann und ja, manchmal schon eine recht gute Auswahl hat oder es gibt einfach nochmal neue Ideen für manche Bilder. Ja, so viel zu den Lightroom Presets.
Ja.
Wenn ihr da bestimmte habt, die ihr ganz klasse findet, dann könnt ihr die uns ja auch mal schicken. Dann können wir vielleicht auch ein paar Links mal setzen oder machen vielleicht nochmal einen extra Reiter für Lightroom-Presets. Mal gucken. Und wir werden das natürlich auch immer mal erweitern. Wenn wir ein paar neue haben, dann setzen wir die da auch wieder rein.
Genau, wir lassen
uns zurück. Ja, wie gesagt, ist zum Download auf unserer Webseite unter Fotowissen die Lightroom-Presets.
Ja, dann haben wir was zu Lightroom und Stefan hat sich mit einem anderen Programm beschäftigt. Allerdings
kommen wir zum nächsten Bildbearbeitungsprogramm.
Bitte?
Kommen wir zum nächsten Bildbearbeitungsprogramm.
Genau, wir gehen da nahtlos von dem einen in das andere über. Und Stefan hat sich mit AC/DC Pro 3 beschäftigt auf Windows und hat hier auch den einen oder anderen Vergleich zu Lightroom, deswegen auch ein ganz guter Übergang, angestellt. Und in dem Fall übergeben wir jetzt an Stefan.
Ja, ich sitze hier vor dem brandneuen AC/DC Pro 3. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von AC/DC, vor allem es gab es ja bisher immer nur auf der PC-Welt. Die Variante für den Mac ist in Arbeit. Da wird was kommen demnächst. Ich habe es hier auf meinem PC installiert, damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Wenn ich jetzt über Geschwindigkeit rede, das ist ein Quad-Core mit 2,4 GHz, läuft unter Vista mit 4 GB RAM und einer, naja, nicht superschnellen Grafikkarte, sondern eher so obere Mittelklasse. Aber ich habe auf dem gleichen Rechner Lightroom laufen und da werde ich immer mal wieder Geschwindigkeitsvergleiche machen. Was ist nun AC/DC? AC/DC ist eigentlich ein Bildverwaltungsprogramm und es gibt es schon sehr, sehr lang. Sehr viele Profis arbeiten mit diesem Tool, weil es doch eine ganz vernünftige Datenbank hat und man da seine Bilder gut organisieren und verschlagworten kann. AC/DC kann aber noch mehr. Es kann auf jeden Fall einfache Bildbearbeitungen vornehmen und hat sich in der Pro-Version jetzt auch zu einem wirklichen RAW-Converter entwickelt. AC/DC arbeitet auch non-destruktiv wie Aperture oder wie Lightroom. Das heißt, Bilder werden niemals zerstört, die werden als wertvolle Negative behandelt und es werden quasi die Veränderungsschritte gespeichert und das Original bleibt unangetastet. Ja, in der AC/DC Pro-Version hat sich einiges geändert und ich muss sagen, es kommt mir sehr, sehr viel von den Eigenschaften und von dem Workflow vor, wie die Organisation von Lightroom. Lightroom ist einfach ein sehr intelligentes Programm, was den Markt aufgemischt hat, zusammen mit Aperture und was eben, wenn man plattformübergreifend arbeitet, im Moment die einzige Variante, vernünftige Variante für mich ist. Und die anderen machen vieles, weil es sich einfach bewährt hat, ähnlich. So dass, wenn ich jetzt AC/DC Pro 3 starte, in der obersten Zeile rechts auch wählen kann zwischen Bildverwaltung, Bildansicht, Bildverarbeitung und dem Online-Stellen. Im Gegensatz zu Lightroom fehlt hier der Druckmodus oder das Druckmenü, aber das ist integriert in die jeweiligen anderen Modi, Verwalten oder Ansicht, Verarbeiten. Daraus kann man direkt drucken. Als allererstes fällt auf, dass AC/DC Pro schnell ist. Schnell, was die Voransichten angeht, schnell, was das Durchblättern angeht. Ich bin da wirklich angetan von, im Gegensatz zu Lightroom, was auf dem gleichen Rechner läuft, ist das doch deutlich, deutlich schneller. Man sieht es besonders an den RAW-Files unserer Fuji, die S5 Pro, die produziert 25 MB RAW-Files so im Schnitt und die werden unheimlich schnell angezeigt. Man kann sie sehr schnell durchgucken. Ich vermute, hier wird das eingebettete JPEG irgendwie als erstes verwandt, aber sie haben es geschickt gemacht, also es ist wirklich zum Durchblättern und schnell mal gucken, vor allem auch ohne, dass man importieren muss. Man kann die Bilder natürlich auch importieren, dann geht es noch schneller nachher beim Durchblättern, aber ich kann einfach auf dem Datenträger oder auf die Festplatte kopierte Bilder einfach auch durchbrowsen. Und das ist natürlich eine große Stärke, vor allem wenn man verschiedenes Bildmaterial sichtet und man will nicht alles importieren und nicht gleich alles in den Katalog ablegen, hat hier AC/DC eine Möglichkeit, beides zu tun. Ich habe, finde ich, auch einen gut übersichtlichen Desktop. Ich bekomme die Ordnerleiste angezeigt, ein Vorschaubild, Histogramm, in der Mitte dann die Dia-Vorschau sozusagen, so kleine negative Bildvorschau und auf der rechten Seite die Dateiinformationen, wo ich auch gleich die wichtigsten Sachen sehen kann. Ich kann mir die einzelnen Thumbnail-Bilder, wenn die so klein sind, auch mit gewissen Daten belegen, zum Beispiel Größe, Pixel oder Megabyte. Ist hier alles frei wählbar und ich kann wirklich sehr schnell durch die Bilder durchgucken und mir einen Überblick über meine Bilder verschaffen. Macht großen Spaß, alle Achtung, Geschwindigkeit, Workflow hier, Bilder aussuchen, Bilder verwalten, richtig gut gelungen. Ja, ich habe dann wie früher bei den alten Versionen von AC/DC Pro eine ganze Menge Verarbeitungsmöglichkeiten und die stärkste für mich ist die Stapelverarbeitung. Die ist wirklich klasse. Ich kann hier unheimlich viele Bilder durch den Stapel einfach entwickeln lassen. Und ich benutze das ganz oft, wenn ich Farbprofile ändern muss, umrechnen lassen muss. Das geht hier wunderbar. Man kann hier drehen, spiegeln, die Dateiformate konvertieren, Größenänderungen, Belichtungskorrekturen vornehmen, was auch immer. Es ist wirklich eine gute Möglichkeit der Stapelverwaltung hier gegeben. Klar, AC/DC erstellt Diashows, PDFs, man kann CDs und DVDs brennen, man kann Videos brennen hier. Also das geht weit über Lightroom hinaus. Man kann von verschiedenen Geräten importieren, inklusive von einem Scanner. Also da ist eine ganze Menge möglich. Für die, die sich zum Beispiel nicht in Lightroom einarbeiten wollen, haben sie hier von der Verwaltung her und von der Bildbearbeitung sogar die gleichen, wenn nicht ein paar mehr Möglichkeiten. Und es gibt mittlerweile doch, gefällt mir ganz gut, einen sozusagen RAW-Converter, den man aber auch auf JPEGs an oder TIFF anwenden kann. Und der sieht nun auch sehr, sehr ähnlich zu Aperture oder Lightroom aus. Das ist genau dasselbe. Auf der rechten Spalte hat man ein Histogramm und dann kann man Belichtung, Licht aufhellen, Fülllicht, Kontraste, Lebendigkeit. Man kann den Weißabgleich steuern, die Beleuchtung in Schatten, Mitteltönen und Lichtern. Man kann die Farben einzeln in Sättigkeit, Helligkeit und Farbton regeln. Man hat eine Gradationskurve, wo man eingreifen kann. Man kann das Farbprofil neu zuordnen. Man hat in dem Bereich Details ein Bild, Schärfemodus und Rauschunterdrückung und das Beste an AC/DC Pro, und deswegen werde ich es auch immer noch brauchen, ist, man kann endlich perspektivische Korrekturen direkt am Bild vornehmen. Endlich, Entschuldigung, das war auf Lightroom bezogen, weil AC/DC kann das schon sehr, sehr lange. Und wenn ich in Lightroom arbeite und alle meine Bilder fertig habe, und wir machen ja auch viel im Architekturbereich und ich muss Perspektiven bearbeiten, dann schiebe ich die mir nachher aus dem Lightroom raus, alle in AC/DC Pro und mache das dort, weil das da wirklich sehr, sehr gut und einfach geht und ich dann das Monster Photoshop gar nicht öffnen möchte. Ich mache das im AC/DC Pro, kann ich dann gleich noch die Größenänderungen, Farbprofilanpassungen machen, wenn ich verschiedene Vorlagen produziere. Das ist häufig so, dass wir ein unkomprimiertes TIFF haben in Adobe 98 als Basis für den Kunden, aber dann auch ein JPEG generieren, was sofort webtauglich ist oder präsentationstauglich. Das muss dann eben das kleine, gleiche Bild kleiner gemacht werden, in sRGB umgewandelt werden. Also da hat AC/DC Pro einen großen, großen Vorteil im Workflow. Es gibt noch eine Online-Galerie, da kommen 2 GB freien Speicherplatz dazu. Kostenlos. Der liegt bei Amazon. Gute Hoster, die machen ja unheimlich viel und sind sehr zuverlässig, wenn man bei Cloud-Verwaltung von Zuverlässigkeit reden möchte. Aber viel Erfahrung eigentlich mit Amazon und ihrem Hosting-Paket ist man wirklich gut dabei. Ja, preislich ist es auch interessant. 125 Euro rund. Und das ist natürlich deutlich günstiger als Lightroom oder Aperture. Und es gibt Upgrade-Programme von 2 auf 3, wo man es nochmal deutlich billiger bekommt. Und vor allem, was ich jedem raten kann, der sich dafür interessiert, es gibt auf der AC/DC Homepage eine Download-Testversion, die 30 Tage als Vollversion zur Verfügung steht. Und da kann man einfach mal schauen, ob einem das Programm gefällt, ob man damit zurechtkommt. Ich halte es nach wie vor für ein sehr, sehr gutes Bildverwaltungsprogramm, wenn man nicht auf die großen Schlachtschiffe gehen möchte und mit weniger Geld trotzdem eine wirklich hervorragende Lösung sucht, mit der man seine ganzen Bilder katalogisieren kann und auch einfach bearbeiten kann. So im Sinne wieder einer digitalen Dunkelkammer. Es ist nicht zu vergleichen mit Photoshop, das ist aber auch Lightroom nicht. Also wir haben hier aber wirklich alle wichtigen Bildbearbeitungsfunktionen drin. Wir haben hier alle Übersichtssachen drin. Ich kann nur noch mal sagen, mir gefällt AC/DC Pro 3 sehr gut. Ich habe jetzt mal einen Testlauf mitgemacht. Ich habe es sicherlich noch nicht in die Tiefen hinein testen können, aber als Service für euch. Es ist eine Empfehlung, auf jeden Fall sich die Testversion zu ziehen und selbst zu testen, wenn man auf der Suche nach einem Programm ist, um seine Bilderflut sinnvoll zu organisieren und die wichtigsten Bildbearbeitungen selbst vorzunehmen. Ja, soweit mein erster Eindruck von AC/DC Pro.
Ja, danke Stefan. Ich denke, das Programm bietet viele, viele Möglichkeiten. Und ja, viele Möglichkeiten bietet auch das Geotagging. Michael, da hast du auch wieder was Nettes gefunden, beziehungsweise auch Kontakt mit jemandem aufgenommen. Ja.
Genau so ist es. Aus dem Verlagshaus Francis in der Edition Color Photo gibt es das Buch Geotagging für Fotos. So vergessen Sie nie wieder, wo Sie ein Foto gemacht haben. Das Ganze ist vom Autor Matthias Schwind. Und Matthias hatte uns angeschrieben, da wir ja schon öfters über Geotagging berichtet haben und gefragt, ob wir nicht Interesse haben, uns das Buch mal anzuschauen und gegebenenfalls vorzustellen. Interesse haben wir natürlich, das steht außer Frage. Daraufhin habe ich ihn auch kurzfristig angerufen. Wir haben uns sehr nett unterhalten. Und heute machen wir nur einen ganz kleinen Anschnitt, denn in der nächsten Folge gibt es zum einen eine etwas detailliertere Vorstellung des Buches und ein Gespräch, ein Interview mit Matthias Schwind zu seinem Buch, der Idee, die dahinter steckt. Und ich kann euch schon so viel verraten. Geotagging für Fotos ist wirklich ein sehr informatives Buch. Es ist klar, ordentlich, sauber aufgegliedert in verschiedene Kategorien. Ihr bekommt erklärt, welche verschiedenen Arten es gibt, unter anderem auch nicht immer mit einem GPS-Logger, wie er die verschiedenen Geräte auch schon zum Teil kennt, sondern auch mit Garmin-GPS-Geräten, Handgeräten oder, das nennt sich dann allerdings GPS-Tracking, auch mit dem iPhone. Alles das wird hier ganz ordentlich und sauber erklärt, anhand einer wirklich nachvollziehbaren Beschreibung. Und dazu gibt es dann auch verschiedene Beispielbilder. Ihr könnt gespannt sein, das darf man auf jeden Fall in der Hinsicht verraten. Denn, wie schreibt es schon so schön, kennen Sie das Problem? Sie finden ein Foto in Ihrem Bilderarchiv und fragen sich, wo habe ich das aufgenommen? Die Lösung heißt Geotagging. Dieses Buch zeigt, wie, mit welcher Software und welchen Geräten Sie Ihren Fotos Breiten- und Längengrade eines Ortes zuordnen und so nie wieder vergessen, wo Sie ein Foto geschossen haben. Auch in Online-Foto-Communities wie Flickr und Locker oder in Google Earth bieten Fotos mit Geodaten viele neue Möglichkeiten. Soweit die Einleitung. Und in immerhin sage und schreibe 92 Seiten schildert er euch, was es genau ist, wie es genau funktioniert und wie ihr das einsetzen könnt. Der eine oder andere von euch kann gerne schon mal schauen. Dazu gibt es eine Homepage und die heißt dann www.geotagging-buch.de. Hier bekommt man schon den ersten Einblick in das Buch selber und seid gespannt darauf, denn für die nächste Folge mit dem Interview von Matthias haben wir noch eine Überraschung für euch.
Ich denke, das ist für viele ein bekanntes Thema, für einige auch noch ein neues Thema. Für uns war auch ein neues Thema das Videofilmen und unsere Videofolge vom letzten Mal. Das war ja eine spannende Erfahrung, hat zwar echt viel Spaß gemacht, aber ich denke, man hat schon gemerkt, dass das noch etwas verbesserungswürdig ist. Kamen auch so ein paar Anregungen dazu. weißes Hemd vor weißem Hintergrund, ja, kann man überdenken. Wobei es war eigentlich Absicht gewesen. Aber wir kennen uns, glaube ich, eher mit der Ausleuchtung von Fotos aus, als mit der Ausleuchtung von Videos. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns.
Aber wir sind lernfähig.
Und dann kam aber auch noch die Frage von, wer ist das, der Gerhard? Es war wieder eine interessante Folge. Allerdings solltet ihr darüber nachdenken, ob es möglich wäre, das Darstellungsformat zu ändern. Das Bild ist leider viel zu klein. Ich lade den Videopodcast auf mein iPod und lasse ihn bei der Gelegenheit am Fernseher abspielen. Eure Folge ist viel zu klein. Ansonsten war es ein guter Versuch. Vielleicht sollte man das noch optimieren. Jo, das, lieber Gerhard, ist bei uns so, wenn du das über den RSS-Feed abonniert hast, dann bekommst du die Folge, also das bezieht sich eigentlich auf jede Videofolge, in einer Größe, die für den iPod bzw. das iPhone optimiert ist. Wir haben aber auf der Webseite den Film auch zum Anschauen, bzw. läuft der über Vimeo und der ist in einer Größe, die man wirklich auch ja, auf dem Notebook oder auf dem Fernseher sich gut anschauen kann. Also wir haben diese zwei Versionen auf allen Videos drauf. Nur die eine muss man sich eben über die Webseite anschauen und die andere liegt im RSS-Feed. Ja, das vielleicht nochmal zur Ergänzung, wer sich da gewundert hat, dass das etwas klein ist. Also gerade wenn man sich in iTunes oder so anschaut.
Ich habe auch noch was.
Ja.
Mir ist was eingefallen. Ah, es gibt doch jetzt tatsächlich etwas, was mich überlegen lässt, ob ich mir nicht doch ein iPhone hole.
Ich dachte jetzt ein Nikon kaufe.
So. Nein, 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 Nikon nicht, aber ein iPhone.
Ein iPhone, denn stimmt.
Es
stimmt.
Steht gerade in der Zulassung die
sind wir wieder bei Berlin.
Fotopodcast-App. Also, ja. Liebe Hörer, an alle von euch, die ein iPhone haben, es ist seit Anfang der Woche im Apple Store die Fotopodcast-App zur Überprüfung und Freischaltung vorliegend, sagen wir es mal so rum. Dank an Marc aus Berlin.
Ja, vielen, vielen Dank an Marc. Er hat sich da wirklich ganz, ganz viel Mühe gemacht und hat da eine App zusammengestellt mit ganz vielen Features über den Fotopodcast. Ja, ein ganz gelungenes Ding. Da nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und wer sich dafür interessiert, schaut einfach mal in dem iTunes Store nach Fotopodcast-App.
Ihr dürft gespannt sein. Für uns war es die große Überraschung im Workshop. Sah schon sehr gut aus. Wurde ja, jetzt noch ein bisschen
schon gezeigt.
Und vielleicht habe ich dann demnächst auch kein Windows-basierendes Telefon mehr, sondern ein iPhone. Mal schauen. Hängt an der Telekom. Liebe Telekom, solltet ihr zuhören, macht mal einen vernünftigen Preis.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist leider noch etwas unerschwinglich.
Ja. Nun gut, schauen wir mal. Wir arbeiten ja drauf hin.
Also wie gesagt, das schaut einfach mal in dem App Store, gebt da mal Fotopodcast ein, nicht unter Podcast, sondern und wie gesagt an dem App Store. Da müsste das, wenn es heute noch nicht drin ist, in den nächsten Tagen erscheinen. Das lohnt sich wirklich.
So ist es, ja. Und
Joa.
Das war's schon für heute. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet und wir euch wieder spannende Themen präsentieren konnten. Freuen uns darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Vielleicht habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr Stimme.
Ja, muss ich keine Drogen einwerfen.
Ja, es waren nur Lutschpastillen. Alles ganz, ganz human.
Nein, wir helfen auch ganz gut gegen Halsschmerzen und gegen ja. Hals. Kennt das selber.
Eieiei. Ja, dann bis zum nächsten Mal und allzeit gutes Licht.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.